Willkommen bei Unternehmerwelt heute. Ich bin Dominikus von Pescatore von Action Coach in Berlin und ich darf heute begrüßen Herr Daniel Mercer von Storengy Deutschland. Herzlich willkommen, Daniel.
Vielen Dank. Hallo und schönen guten Tag.
Ja, ich freue mich sehr, dass du teilnimmst an dieser Serie, in der wir eben unternehmerisches Wissen vermitteln wollen, in der wir auf Unternehmen aufmerksam machen wollen, die wachsen, die auf spannenden Gebieten tätig sind. Und das ist bei Storengy auf jeden Fall so. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das angenommen hast, hier teilzunehmen. Und ich bitte dich, dich kurz vorzustellen, zum Einstieg.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Daniel Mercer, ich bin in Großbritannien geboren, in Frankreich zur Schule gegangen, habe dann wieder in England Physik und Energiepolitik studiert und habe dann in Deutschland angefangen zu arbeiten. Damals bei Electrabel und Fusion nach Fusion wurde es Suez und dann GDF Suez und dann ENGIE und jetzt Storengy, eine Tochter von ENGIE. Ich bin also seit knappe 20 Jahren in der Energiewirtschaft. Habe mich mit den Themen Energiewirtschaft, Erzeugung und Speicherung beschäftigt. Ja, und habe mit sehr vielen spannenden Technologien zu tun gehabt bisher. Und es hat immer wieder Spaß gemacht.
Wunderbar, ja. Jemand mit echter europäischer Ausbildung und Erfahrung sozusagen, das ist schön.
Gezwungenermaßen.
Ja, auf welchen Gebieten ist denn Storengy tätig und welche Vision verfolgt das Unternehmen damit?
Ja, Storengy speichert Erdgas unter Tage. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der ENGIE-Gruppe.
Mhm.
Wir sind ein Infrastrukturbetreiber und betreiben eine Infrastruktur, die als Teil der gesamten Erdgasinfrastruktur sich versteht. Die Speicherung bietet natürlich die Möglichkeit, Erdgas im Sommer zu speichern und dann im Winter wieder rauszunehmen.
Ja.
Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, damit Preise dann einen gewissen Gewinn zu erwirtschaften. Allerdings speichert man Erdgas auch aus weiteren Gründen. Ein weiterer Grund ist die Versorgungssicherheit. Das haben wir
Ja.
alle jetzt, denke ich, in den letzten Jahren erlebt. Und der dritte und letzte Grund, aber wahrscheinlich genauso wichtig wie die anderen, sind die Gesamtkosten des Systems. Wenn man sich ein System ohne Speicherung vorstellen sollte, wäre dieses System signifikant teurer für die Letztverbraucher als ein System mit Speicher. Und da sind die drei Hauptrollen des Gasspeichers, also die Möglichkeit, zeitlich zu verschieben, die Versorgungssicherheit und die Optimierung der Gesamtkosten
Ja,
des
wunderbar.
Systems.
Ja, also Erdgasspeicherung ist sicherlich eine Kernaktivität, aber ich sehe es auch am Zeichen hinter dir. Mit Wasserstoff beschäftigt ihr euch ja auch.
Genau, unser Unternehmen ist ein Energieversorgungsunternehmen. Das ist die Gruppe auch, also die ENGIE-Gruppe. Die gesamte Gruppe ist in Richtung Energiewende dezidiert geschreitet und glaubt an ein ausgewogenes Verhältnis, eine Allianz zwischen Elektronen und Molekülen. Also auf der einen Seite investiert die ENGIE-Gruppe die Hälfte von ihrem neuen Kapital in Solar-PV und Windanlagen.
Ja.
Das ist sehr wichtig. Wir investieren auch in Batterien. Also wir wollen Tausenden von MWs an Batterien betreiben. Aber wir sind uns bewusst, dass diese Technologien im Grunde, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, also nachts im Winter, wenn der Wind nicht weht, dass die Energie irgendwo herkommen muss.
Ja.
Und zwar in sehr großen Mengen. Wenn man es quantifiziert, dann merkt man, dass die Pumpspeicherkapazitäten, die wir in Europa haben, und das Batteriepotenzial, was wir haben, keineswegs ausreichen wird, also um logarithmische Skalen im Grunde. Und die beste Lösung, die wir bisher dafür haben, ist die Erzeugung von Wasserstoff mit überschüssiger Strommengen und dann die Speicherung des Wasserstoffs saisonal unter Tage und in sehr großen Mengen.
Donnerwetter, ja, also ich kann mir vorstellen, da Erdgasspeicherung und Erdgas ja sehr weit schon entwickelt ist über all die Jahrzehnte in der Industrie, dass da die Kosten noch etwas günstiger sind. Wie sieht das denn bei der Wasserstofftechnologie aus?
Ja, eine interessante Frage. Wie würden wir Wasserstoff speichern? Es wäre eine ähnliche Technologie zur Erdgasspeicherung. Wir haben unterschiedliche Arten und Weisen, Erdgas zu speichern. Die eine wäre ist in erschöpfte Lagerstätten.
Ja.
Wir können da Erdgas in großen Mengen langsam ein- und ausspeichern. Es gibt auch Salzkavernen zum Beispiel. Und dort können wir Mengen an Erdgas relativ schnell ein- und ausspeichern. Das kann man sich wie folgt vorstellen. Man bohrt 1000 Meter unter der Erde. Man trifft auf einen Salzstock, das ist ein Salzberg unter Tage. Und dann bohrt man weiter und dann sollt man das Salz aus. Das heißt, man spült es mit Wasser aus. Und 3, 4 Jahre später hat man einen sehr großen Hohlraum, der beispielsweise so groß ist wie mehrere Wolkenkratzer oder wie mehrmals ein
Oh,
Kölnbrunnen.
ja.
Genau. Und das Salz ist komplett dicht. Das heißt, man kann wirklich relativ verlustfrei unterschiedliche Gase dort speichern, beispielsweise Methan, also Erdgas oder Stickstoff oder Helium oder auch eben Wasserstoff, wie es schon getan wird in Texas und in Großbritannien seit Jahrzehnten. Also es ist schon eine bewährte Technologie zur Speicherung von Wasserstoff.
Und wie wirkt sich das jetzt auf die Kosten aus, wenn du da mal eine Perspektive gibst? Erdgas gegen Wasserstoff.
Der Hauptunterschied ist in der Energiedichte. Die Kaverne an sich, sie zu sohlen, sie herzustellen, das wird relativ ähnliche Kosten produzieren. Wir werden die Materialien anpassen müssen, also Zementer und Stähler und Elastomere. Sie müssen wasserstoffbeständig sein. Dann an der Oberfläche, die Anlagen werden prinzipiell ähnlich und dennoch im Detail anders sein müssen, weil Wasserstoff eben 3,5 Mal weniger energiedicht in Volumen als Erdgas ist. Das heißt, wir werden leistungsfähigere Kompressoren nutzen müssen, auch aus Materialien, die wasserstoffbeständig sind
Ah,
und nicht
verstehe, ja.
ständig sind. Und wir werden mehr Arbeit leisten müssen, um das gleiche, also die gleiche Energiemenge unter Tage zu speichern.
Und wenn du den Markt siehst und die Abnehmer, gibt es dann da Überschneidungen oder ergänzt sich das eher, dass unterschiedliche Kunden die Technologien verwenden?
Ich denke tatsächlich, dass Wasserstoff in einem ersten Schritt andere Dinge tun wird, als Methan. Heute nutzen wir Erdgas, Methan hauptsächlich für die Raumwärme und dann auch für die Erzeugung von Strom und die Erzeugung von Dampf in der
Ja.
Industrie und danach ein bisschen als Feedstock, in der Chemie. Ich denke, ersteres, die Raumwärme, also der Löwenanteil, wird in einem ersten Schritt nicht von Wasserstoff gedeckt werden. Die erste Verbraucher von Wasserstoff werden wahrscheinlich die Stahlindustrie sein, andere Industrien, die eine Flamme benötigen. Ich denke an Glas vielleicht oder Keramik oder Zement oder die Stahlverarbeitungsindustrie. Vielleicht auch ein bisschen im Feedstock, in der Chemieindustrie. Aber hauptsächlich längerfristig denke ich, dass die Rolle des Wasserstoffs ist, die Batterie der Energiewende zu sein.
Okay.
Wir haben eine unterbrechbare Energieversorgung mit Solar-PV und Windstrom.
Ja.
Diese Energieversorgung soll der gesamte Energiebedarf decken in Zukunft. Und es gibt nun mal Momente, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, also
Ja.
nachts windstille Nächte. Und in diese Momente müssen wir ja Strom auch zur Verfügung stellen. Und das werden wir auch dann mit Wasserstoff machen und möglicherweise in KWK-Anlagen, die dann auch Wärme mit erzeugen. Und dann werden wir vielleicht etwas weiterentwickelte Wärmenetze haben, die dann Wärme aus dieser wasserstoffbefeuerten KWK-Anlagen produzieren. Und dann werden wir möglicherweise Wärmepumpen betreiben. Noch mehr als heute. Und diese Wärmepumpen werden Strom benötigen und dieser Strom wird dann aus diesen KWK-Anlagen kommen, also Wärme kommend aus Strom, was aus Wasserstoff dann auch kommt. Das
Ja.
heißt, die Rolle des Wasserstoffs ist die Batterie der Energiewende zu sein. Ja, und es wird ein sehr versatiler Energieträger sein und es wird auch Feedstock für die Chemieindustrie sein.
Also große Aufgaben und gut, dass wir Unternehmen wie Storengy haben, sich damit beschäftigen. Ja, ich denke, Erdgas hat ja nach wie vor immer einen hohen Bedarf. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Aber das Interesse am Wasserstoff ist natürlich auch sehr aktuell. Ja, vielen Dank für diese Erklärungen, Daniel. Jetzt hören unsere Zuschauer und Zuhörer auch gerne etwas über Führung. Du bist ja der Geschäftsführer von Storengy in Deutschland hier. An deinem Standort beschäftigst du ja mehrere Mitarbeiter. Und da würden wir gerne ein bisschen darüber lernen, darüber hören, worauf es für dich bei einer guten Unternehmensführung ankommt.
Ja, in unserem Fall ist es zuerst gute Teamarbeit. Das mache ich zusammen mit meinem Hauptgeschäftsführer, Dr. Frank Fischer. Und dann würde ich sagen, es ist ein Auswägen zwischen das Menschliche und das Sachliche. Man muss beides in Einklang bringen und die Interessen des Unternehmens daraus optimieren. Das heißt, man muss sowohl eine penible Interesse für sein Sachgebiet haben, also in meinem Fall die Energiewirtschaft, als auch immer wieder ein offenes Ohr für alle möglichen Probleme, die alle unsere Kollegen haben könnten. Und dazu, um beide im Einklang zu bringen, ich denke, man muss eine Vision entwickeln, kommunizieren, teilen und mitleben mit den Kollegen, sodass wir alle zusammen im Grunde diese Vision, die wir in der Energiewirtschaft haben, realisieren. Und zwar so, wie man das in der Energiewirtschaft tun muss. Das heißt, sowohl profitabel als auch umweltfreundlich. Ja, die Versorgungssicherheit muss dann immer gewährleistet werden.
Sehr gut. Was motiviert dich eigentlich, ein Geschäftsführer zu sein?
Ja, es hat mir immer im Grunde interessiert, also dieser Blick nach vorne in der Energiewirtschaft und wie es die Menschen motiviert hat. Man kann wirklich sehen, also wenn Teams zusammenarbeiten, was sie fähig sind zu leisten und wie die Summe der Teile dann viel mehr ist als das, was jeder Einzelne allein schaffen könnte. Es ist einfach spannend, irgendwie diese Vision dann zu entwickeln und zu teilen, das auch mit anderen zusammen zu tun, zu sehen, wie Dinge, die man vielleicht vor 20 Jahren für unmöglich oder unrealistisch betrachtet hat, dann irgendwie gestalten und verwirklichen kann.
Und wenn du jetzt an deine Erfahrung und an deine Zeit denkst als Geschäftsführer, was würdest du denn sagen, sind da besondere Herausforderungen für dich?
Ja, ich denke, die Hauptherausforderung ist dann immer wieder, die Firma optimiert zu halten, also funktionsfähig, also wie gesagt, sowohl menschlich als auch in der Sache. Eine Herausforderung ist natürlich der Arbeitsmarkt, also die richtigen Leute zu finden für die richtige Stelle. Ich denke, das ist absolut wichtig, weil für mich das Beste ist, die richtige Person an der richtigen Stelle zu setzen und dann sich aus ihrem Weg zu bewegen, sozusagen. Und da muss es auf dem Arbeitsmarkt klappen, ja.
Ja, das ist ganz klar, auch heutzutage eine große Herausforderung, ne? Und kannst du ein bisschen beschreiben, wie ihr zusammenarbeitet, welche Unternehmenskultur ihr verfolgt, nach welchen Werten ihr arbeitet?
Ja, die Werte von Engie, also zuallererst ist Arbeitssicherheit angeboten. Wir möchten jeden sicher nach Hause schicken, jeden Abend. Und wir geben uns auch dafür sehr viel Mühe. Mit Erfolg, wir haben zum Beispiel auf einem von unseren Standorten in Uelzen gestern 10.000 Tage gefeiert, ohne Unfall.
Oh, toll.
Ja, das ist schon eine unglaubliche Leistung und das haben Das haben die Leute vor Ort sehr gut gemacht. Also das ist, ich sag mal, ein sehr wichtiger Punkt. Weiterhin, also Teamarbeit ist definitiv angesagt, sodass die Leute irgendwie auch aufeinander aufpassen. Individuelle Leistung ist gut, aber wir müssen das auch immer, also das Miteinander berücksichtigen, rücksichtsvoll sein. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir identifizieren uns auch sehr mit unserer Daseinsvorsorge als Energieversorgungsunternehmen. Also wir wollen definitiv eine reelle, pragmatische, konstruktive Rolle spielen in der Gesellschaft. Und zwar Energie versorgen und wie gesagt, also preiswert, gesichert und umweltfreundlich
Sehr
und
gut.
ehrlich gesagt auch gesellschaftsfreundlich. Das ist auch ein Thema, was man berücksichtigen muss. Ja, und ENGIE ist auch eine Firma, die stolz ist auf Innovation
Oh ja.
und auch auf ihr Leadership in Richtung Energiewandel.
Ja.
Also das ist etwas, wo wir auch sta sehr stark investieren und wo wir konsequente Entscheidungen getroffen haben.
Ja, vielen Dank für die Einsicht. Das sind wirklich wichtige Werte und wichtige Punkte. Du hattest vorhin die Personalrekrutierung erwähnt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Aber wie kommt ihr bei Storengy damit zurecht? Kommt ihr da gut voran? Wie ist da die Situation bei euch?
Letzten Endes finden wir dann also Kollegen und freuen uns immer drüber. Allerdings, wir sehen vor allem in den technischen Berufen, dass der Markt enger und enger wird.
Oh.
Also das ist definitiv eine Realität und daher, ja, es wäre definitiv gut, technische Berufe vielleicht attraktiver zu gestalten in der breiten Öffentlichkeit, dass mehr Kinder sich für eine Ausbildung entscheiden. Ja, und vielleicht, dass auch dann mehr sich für einen Studiengang entscheiden im
Ja.
Ingenieurbereich
Ja,
oder das.
das ist ein wichtiger Punkt. Macht ihr denn auch Tag der offenen Tür?
Ja, wir versuchen das zu machen und also Leute auch einzuladen, um zu sehen, wie das Geschäft läuft und wir versuchen dann Leute zu ermutigen. Ich sag mal, in diesem Bereich tätig zu werden. Ja, aber vor allem bieten wir, denke ich, gute, attraktive Jobs an. Wie gesagt, in ein sicheres Umfeld mit spannenden Themen. Und daher hoffen wir, die Attraktivität dieser Jobs zu erhöhen.
Ja, sehr gut. Daniel, jetzt habe ich ja gesehen, eure Gruppe hat ja mehrere Standorte auch in Europa. Und du leitest denn einen Standort hier in Deutschland. Wie beurteilst du eigentlich den Standort an sich? Denn es gibt ja viele Diskussionen im Moment. Um den Standort Deutschland, sagen wir mal so.
Diese Diskussionen sind, denke ich, woanders auch ähnlich. Unterschiede zwischen den Standorten gibt es natürlich, aber ich glaube, im Kern sind wir alle mit dem Wettbewerb aus Asien oder Nordamerika konfrontiert als Länder. Wir wollen alle, dass die Industrie also wächst und gedeiht und weiterhin Wert für die Gesellschaft schöpft. Und dann hat jedes Land vielleicht eine leicht andere Antwort auf die Art und Weise, seine Energiewirtschaft zu gestalten. Vielleicht ist es in Frankreich mehr reguliert. Vielleicht ist es in Großbritannien ein bisschen freier, was der Markt anbelangt. In Deutschland gibt es, sagen wir mal, so eine Art ausgewogene Mix, also eine soziale Marktwirtschaft, wo man umgekehrt sagen könnte, es geht darum, dass die Marktwirtschaft sich zumindest nicht asozial benimmt. Also das wird dann, ich denke, relativ positiv, konstruktiv reguliert. Das wird geklärt. Und ja, es ist eine strukturierte Arbeitsatmosphäre. Man findet immer einen Ansprechpartner für jedes Thema. Und ja, Wettbewerb belebt das Geschäft und dafür sind wir zum Teil da.
Ja.
Ja. Und dann in der Wasserstofffrage sehen wir auch unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Herangehensweisen. Wir sehen auch die gemeinsame Aktion in Europa bei Wasserstoff mit dem European Hydrogen Backbone. Und es ist sehr gut vorangegangen, denke ich, in Deutschland mit dem Kernnetz. Das war eine sehr gute Initiative, eine sehr gute Entscheidung. Also es wird ein staatlich unterstütztes Wasserstoffnetz geben. Wir sehen auch eine Importstrategie, wir sehen auch eine Kraftwerkstrategie. Das sind alles sehr gute Dinge. Momentan wird eine Speicherstrategie geschrieben. Und ja, es sollte hoffentlich darauf hinaus in einen Unterstützungsmechanismus für Wasserstoffspeicher münden. Diese werden benötigt für den Hochlauf der Wasserstoffspeicher. Auch wenn alle Teile der Wertschöpfungskette zwingend notwendig sind, wenn alle anderen Teile gefördert werden oder unterstützt werden oder abgesichert werden und die Speicher nicht, dann wird sich also eine Entscheidung geben müssen für die Akteure am Kapitalmarkt. Die müssen entscheiden, wo sie ihr Geld hintun. Ich glaube, wir sind alle einverstanden, sie würden ihr Geld lieber dahin tun, wo es abgesichert ist und wahrscheinlich nicht da, wo nicht. Und daher, wenn die Wasserstoffspeicher keine Unterstützung bekommen, dann wird der Kapital woanders hinfließen und dann haben wir ein System ohne Speicher. Und wie eingangs gesagt, wir sind da für die Versorgungssicherheit, aber auch für die Gesamtkosten des Systems. Und das Gesamtsystem wird ohne Speicher teurer sein. Insofern auch ein Appell an ein vernünftiges, konstruktives Ergebnis zu der Wasserstoffspeicherstrategie.
Ja, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich denke, das macht auch Mut, dass ja insgesamt hier auch die Standorte vergleichbar sind, vergleichbare Herausforderungen auch haben. Klar, es gibt Unterschiede von Land zu Land, aber mit der Erfahrung, die ihr eben habt in Europa, kannst du das, denke ich, ganz gut hier beurteilen, dass Deutschland, der Standort Deutschland auch einen wesentlichen Beitrag da liefert und das ist ermutigend, ja.
Absolut.
Daniel, jetzt ist es ja so, du verstehst sehr viel über eben Energie und hast uns einige Ausführungen gegeben. Als Geschäftsführer hat man aber auch noch die Aufgabe, das Unternehmen zu führen, das Team zu führen. Und es kommen neue Kommunikationsmöglichkeiten, es kommen neue Technologien. Wie bildest du dich weiter als Geschäftsführer?
Ja, also erst einmal, da ich Geschäftsführer bin seit nicht allzu langer Zeit, habe ich mit Rechtsthemen angefangen. Also da muss man auch sicher sein. Wir blicken schon im Konzern auf, wie du sagst, die neue Kommunikationswege, auch neue IT-Tools. Wir sollten schon, ich sag mal, bei sozialen Medien relativ komfortabel sein. Und sie auch benutzen. Ist natürlich immer mit einem respektvollen, konstruktiven, positiven Umgang mit seiner Ansprechpartner. Ich denke, über Medien hinaus ist die Thema KI jetzt ganz groß geschrieben. Das ist etwas, was wir relativ dezidiert ausrollen. Also das werden wir in der NG-Gruppe definitiv benutzen, anwenden und entdecken, was wir damit alles noch besser machen können.
Und als Geschäftsführer auch die, sagen wir mal, Kommunikation mit deinen Peers, mit deinen Kollegen an den anderen Standorten, auch Geschäftsführer von Standorten, habt ihr da einen regen Austausch?
Es gibt, also du fragtest nach dem Standort Deutschland und da kommt zum Beispiel ein von den Vorteilen. Wir haben ein schön strukturiertes, gut organisiertes Austausch zwischen Geschäftsführern von der Gaswirtschaft. Das machen wir im Rahmen von unterschiedlichen Verbänden und das führt dazu, dass es auch nebenbei, ich sag mal, bilaterale Austausche gibt. Also eine Mischung aus individuellem und gut strukturiertem Kommunikationsweg, was wir beides benutzen können.
Ja, weil das ist ja auch wichtig, um eben sich weiterzubilden, um auf sozusagen der Höhe der Zeit zu bleiben, im Austausch mit anderen. Wenn wir über Weiterbildung reden, liest du auch Bücher über spezielle Themen?
Bücher über spezielle Themen, ja. Ja, also zum Beispiel KI, das ist ein Thema, was ich
Ja,
schon
klar.
interessant gefunden habe. Und um ganz ehrlich zu sein, die ersten Bücher, die darüber geschrieben wurden, wurden erstmal Sci-Fi genannt, ne? Jetzt ist es zur Sachliteratur geworden. Natürlich
Ja.
ist es auch schon konkreter, aber das ist schon, ja, es ist schon sehr interessant, sich nach vorne damit zu projizieren. Auch in Zeitungsartikeln so Dinge zu lesen, wie das angewendet werden kann und welche Risiken da drin sind, aber auch wie man damit klarkommen kann.
Ja.
Und nicht nur das, sondern auch was das Ding tun kann und was es möglicherweise nicht tun kann. Es gibt auch viele Befürchtungen wirtschaftlich, also ob es salopp gesagt die Hälfte der Menschheit arbeitslos machen wird. Ich denke, das hat man häufig gesehen in der Vergangenheit, ne? Also die Dampfmaschine hat
Ja,
dieselbe
ja.
Diskussion ausgelöst. Und ja, und dann die Energiewirtschaft. Ja, ich kann immer wieder da ein spezifisches Buch immer empfehlen, The Price von Daniel Yergin. Das ist, denke ich, für Energiewirtschaftler immer ein Buch, womit ich anfangen würde.
Oh, wunderbar, ja. Das ist
Ja.
jetzt die fachliche Seite. Wie sieht es denn
Genau.
aus in puncto Führung? Hast du da auch ja, Bücher, die du liest oder die du empfehlen könntest?
Es gab Bücher unterschiedlicher. Es gab immer das von Jack Welch. Ich denke, das ist auch so ein von den Basics.
Ja.
Es gab auch Bücher über Verhandlungen. Getting to Yes ist immer, ich sag mal, die bravste Variante und die kann man immer lesen. Und dann gibt es andere Bücher. An den Titel kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war der Hauptverhandler von dem FBI.
Oh
Und gut,
ja.
er empfiehlt auch Getting to Yes, aber er sagte auch, versuchen Sie eine konstruktive, vernünftige Verhandlungsergebnis mit jemandem zu erreichen, der sagt, dass er das Messias ist und dass er sich jetzt umbringen wird und alles
Ja.
zerstören wird, wenn er nicht das bekommt, was er will. Also das ist vielleicht eine andere Art und Weise der Verhandlung. Vielleicht braucht man das weniger als Geschäftsführer, aber dennoch gibt es Perspektive.
Ja, da
Und
geht es
ich
um
denke.
eben Verhandeln und die andere Seite verstehen und Wege zu finden, zu einer
Absolut.
guten Lösung zu kommen, ja.
Absolut. Die andere Seite verstehen, ja.
Ja,
Und
sehr
dann zum
gut.
Teil spiegeln und dann vielleicht zu einer Befriedigung einer Konfliktsituation zu kommen, was auch im Büro, wenn auch weniger dramatisch, also hoffentlich ohne Kugeln irgendwie
Ja.
vonstatten kann. Ja.
Vielen Dank, Daniel, für deine Beantwortung all dieser Fragen und für deinen Beitrag zu unserer Interviewserie. Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die du dir aber gerne gewünscht hättest?
Nein, ich denke, wir sind gut um die Thematik gekommen. Es war ein sehr interessanter Austausch.
Ja,
Vielen Dank
das finde
dafür.
ich auch. Dafür danke ich dir und ich wünsche Sturenji und dir natürlich auch in deiner Geschäftsführung viel Erfolg für die Zukunft. Alles Gute.
Danke dir, Dominikus, ebenso.
Danke. Danke.